zum Thema Daten und Entscheidungen. Da wird, glaube ich, auch vieles irgendwie sich selber in die Tasche gelogen, weil man irgendwie glaubt, man hätte tierisch Datenkenntnis und Analysekenntnis. Und die Realität ist ja oftmals, man sucht sich das, was einem passt. Die Leute haben zum Teil keine Ahnung von Tuten und Tröten, was irgendwie die Daten sagen, ne? Konfidenzintervall, Signifikanz, Noabla. Aber dann mit einem Piechart irgendwie ins GF-Büro flitzen und sagen: Guck mal hier, müssen wir unbedingt machen hier. Das ist genau, das ist Proof of Concept, hier steht's. Das ist halt hochgradig gefährlich, ne?
Und je smarter du bist, umso schlimmer ist das. Ne? Da hab ich mal was von Adam Grant in seinem Think and Grow, glaube ich, heißt das Buch, gelesen. Er hat gesagt, je intelligenter die Leute sind, umso mehr kommen sie mit vorgefestigten Meinungen herein und umso mehr suchen sie dann in den Daten nach den Elementen, die ihre Haltung und Meinung eben unterstützt. Also die denken nicht ergebnisoffen, sondern sie denken meinungsgetrieben und suchen dann halt die Punkte, die sie halt ihre Meinung unterstützt, weil sie haben es ja schon gedanklich, intellektuell durchdrungen. Und ich glaube, da liegt ja eigentlich der Kern des Ganzen. Datengetriebenes Management und datengetriebenes Arbeiten machen hier nur dann Sinn, wenn ich mir auch was von den Daten sagen lasse und ergebnisoffen bin, selbst wenn es was völlig anders
Ja,
rauskommt,
was
wo ich
mega
eigentlich meine
schwer ist,
Haltung
ne, weil
oder
dieses
Meinung
Ding, das
habe, ne?
nennt sich ja Confirmation Bias, ne? Also dem
Super
unterliegt
schwer.
ja jeder. Also ich meine, ne, guck dir mal deine eigenen Präsentationen durch. Natürlich guckt man auf, sucht man
Super
nach
schwer.
Datenpunkten, Quellen, Graphen, Analysen, Statistiken, die eigene Message irgendwie nochmal untermauern. Und ignoriert im Zweifel widersprüchliche Quellen, habe ich halt nicht gesehen, ne? Und das ist menschlich, liegt uns inne, ist im Unternehmen genauso, ne? Ich muss mich halt nur, ich, also komisch ist halt, dass diese Reflexion nicht stattfindet, dass man das nicht ein Stück weit anerkennt und versucht, sich damit selber dann auch an die Leine zu kriegen, ne? Also wenn man das halt weiß, also wissend um diesen Umstand, du musst einen Anlauf machen, einen Anlauf nehmen, das zu überwinden, weil du lügst dir schlichtweg gefährlich in die Tasche, ne? Und wenn du überlegst, dass da irgendwie Investitionsentscheidungen dranhängen, Länderexpansion, keine Ahnung, Investitionen in irgendeinen Standort oder was auch immer, dann solltest du jetzt nicht auf Confirmation Bias Daten rumkauen, ne?
Ja, es gibt ja Themen, glaube ich, da lässt du dich relativ leicht von Daten treiben, ne? Weil vorhin haben wir ja mal diskutiert, wenn wir in ein anderes Land reingehen, ne? Weil den Leuten ist klar, ich weiß jetzt zum Beispiel verhältnismäßig wenig über den tschechischen Markt. Ne? Und wenn die Leute da nicht sehr viel Vorwissen haben, dann glaube ich, ist es relativ leicht, sich da dann treiben zu lassen. Ich glaube, wenn die Leute aber relativ viel wissen oder das Schlimme ist, meinen viel zu wissen, also aber eigentlich nicht tun, weil dann ist ja sozusagen, das ist ja so der Giftcocktail. Weil dann suchen die eben nur nach den Elementen, die vermeintlich dem entspricht, was sie eben vorher schon sich intellektuell im Kopf zurechtgeschraubt haben. Und dann ist ja für viele Entscheidungen Pferd
Das,
im
die
Fuß
Kombination
geöffnet.
ist, glaube ich, was im Zweifel fehlt, ne? Du hast ja gefühlt irgendwie mehrere Komponenten bei so einem Entscheidungsprozess. Du hast irgendwie Daten und nicht für jedes Thema gibt es die. Also ich meine, ganz im Ernst, wenn du jetzt ein iPhone launchst, ne? Oder hast
Ja.
das als Diskussionsthema, das ist so disruptiv, was willst du da für Daten heranziehen? Das ist so weit draußen, da brauchst du eben vieles jenseits der Daten, ne? Da brauchst du Intuition, da brauchst du Mut. Muss ein Gefühl dafür haben, was da vielleicht irgendwie resoniert mit einem Thema, was noch keiner erlebt hat. Ne? Das ist so innovativ. Da ist, glaube ich, das Thema Daten extrem, extrem begrenzt. Ne? Gibt aber andere, da ist Intuition wahrscheinlich, ja, kann eine Randerscheinung nochmal sein, aber da musst du viel härter auf Daten und Analysen schauen. Was aber unterschätzt wird, ist die Notwendigkeit oder die Wichtigkeit von Verstand. Weil egal, ob du Intuition oder Daten heranziehst, du musst halt irgendwie den Verstand einschalten. So, und weißt du, beides ist Intuition und Daten sind im Zweifel im Extrem falsch. Und der Verstand ist ein Stück weit die neutralisierende Klammer da oben drüber, ne? Musst du aber haben. So schwer das klingt.
Du musst halt wissen, in welchem Spiel du bist, ne? Weil Tony Fadell, ne, das ist ja, ich bin aktuell ein richtig großer Tony Fadell-Fan, der hat das ja so mal auf den Punkt gebracht, der hat gemeint, es gibt halt Szenarien, hast du data-driven decisions, ne, also datengetriebene Entscheidungen, und dann hast du manchmal opinion-driven decisions. Und war ganz witzig, weil er hatte nämlich zum Beispiel als Beispiel wirklich auch das iPhone gebracht, weil damals war ja so BlackBerry so das Ding, ne? Das hieß sogar CrackBerry. Und Steve Jobs ist hingegangen und hat gesagt, so, er will keine Tastatur. Und man müsste jetzt meinen, Apple, innovationsgetriebene Firma, die wollten ihm das alle ausschwatzen. Die wollten ihm alle das ausreden, ey, wir können kein iPhone, kein Telefon machen ohne Tastatur. Die Leute wollen das ums Verrecken. Und das ist dann ein klassischer Pfad von, ey, da musst du eine Haltung einnehmen. Und Steve Jobs hat halt dann gesagt, ich will keine Tastatur, Ende. Und so machen wir es. Weil wenn du natürlich in den Markt fragst, möchtest du ein Smartphone ohne Tastatur, da hätten 99% der Kunden gesagt, wollen wir nicht. Und die ganzen Daten, die du herangezogen hätten, alle gesagt, mach die scheiß Tastatur. Und ich glaube, manchmal erkennen die Leute auch nicht, ist das jetzt hier eine haltungsgetriebene Entscheidung, die notwendig ist, oder ist das jetzt hier eine datengetriebene Entscheidung, die notwendig ist. Im schlimmsten Fall hast du eine haltungsgetriebene Pfad, versuchst sie aber mit Daten zu unterfüttern, weil das kann zu nichts führen, ne?
Ja, ich finde auch dieses, klar, ist ein bisschen so das Standardbeispiel, ne? Aber die Story von diesem Wrigley's Kaugummi-Vogel, ne, die finde ich auch, auch ein gutes Beispiel. Die haben angefangen mit Backpulver und ich glaube Waschpulver. Und das war deren Business, das haben die verkauft und haben als Gimmick Kaugummis dazu gepackt. Mhm. Und irgendwann haben sie in ihren Daten gesehen, dass das ist das eigentliche Thema, was mit den Leuten resoniert, ist dieses Kaugummi-Ding. Also das war eigentlich nur ein Incentive für den Abverkauf. Das war aber irgendwie attraktiver bei den Leuten, kam besser an als das Waschmittel. Und dann haben sie komplett gedreht. So, und dafür, das ist so für mich ein gutes Beispiel, wie man A, natürlich einen Datenpunkt erstmal auch sehen muss, ne? Da muss man hinschauen. Jetzt brauchst du aber den Verstand, um daraus was zu machen und letzten Endes den Mut, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. So, wenn du aber in die Meetings reinschaust, dann fehlt es oft an allen drei Fronten. Ne? Du hast Daten, die sind schon, Daten, die sind dahin geklöppelt, ne? Irgendwas zusammengefummelt, auf Statista gefunden, keine Ahnung, schnell gegoogelt. So, dann ist der Verstand unterschiedlich ausgeprägt. Aber sehr viel, glaube ich, auch Selbstüberschätzung, was die Verstandsebene angeht. Und dann kommt natürlich noch der fehlende Mut in diesen Big Corporates, dass da keiner sitzt und sagt, ja, okay, aber das ist das nächste Thema und da müssen wir im Zweifel auch mal eine unangenehme Entscheidung treffen oder einen schwierigen Weg gehen. So, und das führt dazu, in Kombination führt das dazu, dass viele große Organisationen halt irgendwie ihre kleinen Schritte nach vorne gehen und in der Rille fallen. Ne?
Weißt du, welche große Firma exakt nach dem Schema gegründet wurde? Mhm. Benutzt du bestimmt. Slack. Ist tatsächlich so. War eine Firma, die hatten eigentlich Computerspiele gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert, aber sie haben, um dieses Computerspiel zu entwickeln, intern eben so ein internes Messaging gebaut, weil sie dich dadurch besser koordinieren konnten, weil Entwickler ist es schon Usus, dass die Leute schon seit langer Zeit über verschiedenste Standorte zusammenarbeiten. Das ist jetzt hier so ein Standardmanagement, ist es jetzt neu angekommen. In der Entwicklungsbranche ist es ja uralt. Und das Spiel ist halt völlig gescheitert, aber was die Leute halt geliebt hatten, war dieses interne Messaging. Und dann dachten sie, naja, vielleicht machen wir daraus ja dann eine Firma. Und daraus wurde ein Slack. Ganz witzig.
Ja, dann guckst du irgendwie von diesen Leuchtturmbeispielen, guckst du in die Realität, in den Unternehmen. Und da weiß noch nicht mal der Einkauf, was das Marketing irgendwie fabriziert und wie das miteinander zusammenhängt. Also das ist ja, ich habe neulich auf LinkedIn habe ich ein Ding gepostet, Mind the Basics, ne? Weil alle fummeln den ganzen Tag, ja, alle fummeln irgendwie mit ChatGPT rum und ChatGPT ist das neue Moorhuhn. alles schön und gut und ist sicherlich auch eine epochale Technologie, die da auf uns zukommt oder schon angelandet wurde. Aber zeitgleich haben wir eine Menge Basics einfach überhaupt nicht am Start. So, und dieses Thema, guck doch mal hin, was heute an Daten da ist und fang doch schon mal an mit dem, was du hast, einfach schon mal zu arbeiten. Das ist etwas, das will niemand hören. Ne? Alle wollen ein neues Tool, wollen irgendwas, was glänzt. Aber was meinst du, auf was für einem Reichtum, auf was für einem Schatz die meisten Companies sitzen? Sie müssten sich nur mal bücken. ja. Ne, und ihren Verstand einschalten in Kombination mit den Daten, auf denen sie sitzen, die sie aber nicht vernünftig zugänglich machen. Deswegen wäre ich immer ein bisschen nervös, wenn man sich nicht um sozusagen die Basics bei sich im Laden kümmert und dann aber schon mal auf dem Balkon steht und schon mal in die Ferne jubelt. Ne?
Aber es gibt auch echt Leute, die übertreiben. Letztens habe ich meinen Product Owner getroffen, der wollte mir weismachen, dass Samstagmorgen, wenn es regnet, ein orangener CTA besser funktioniert als ein grüner. Weißt du, also da ist dann irgendwo, da weißt du dann auch nicht mehr, wo da der kursale Zusammenhang sein soll oder mit was für Nichtigkeiten du dich entscheiden willst. Ne? Und da ist ja nochmal so die Frage, ey, du musst schon wissen, was willst du auch herausfinden? Na, also Daten könnt ihr jetzt nicht abnehmen, eine Hypothese zu erstellen, wo du dann A und B gegeneinander laufen lässt. Oder du musst ja schon definieren, wie A aussieht und wie B aussieht, damit du dann herausfindest, was von dem funktioniert. Also es geht ja gar nicht ohne gewisse Grundannahmen, Haltungen, Meinungen. Und dann, ne, wenn du die irgendwo hast, dann dich zu überprüfen, ob du richtig bist. Ne? Da ist dann datengestütztes Arbeiten total cool und effizient und wichtig. Aber mal Haltung einnehmen und klare Hypothesen definieren, selbst da würde ich sagen, auch in Großkonzernen ist schon echt eine schwierige Nummer. Ne?
Ja, statistische Basics und dazu gehört ja auch Hypothesen zu formulieren, ist glaube ich, ein sehr unterschätztes Problem. Und was du gerade meinst, so alles testen, also jedwede
Änderung. Das ist manchmal so anstrengend, ne?
Ja, und Firlefanz, ne? Also oftmals Firlefanz, wo man sagt, okay, also zum einen brauchst du ja auch da irgendwie ohne Ende Fallzahlen, damit das im Zweifel irgendwie statistisch valide wird und die haben gar nicht den Traffic. Also es ist im Detail ja, dann schon so.
Valide, ne? Da hatte ich auch mal letztens jemanden, die gemeint haben, ja, unsere Kunden haben gesagt, die Variante gefällt besser. Wie viele Kunden habt ihr denn gefragt? Ja, 5. Okay. Das ist natürlich valide.
Und das andere, ich meine, da saß ich neulich in einer Diskussion, dann wurde irgendwie stundenlang gestritten, welche Buttons im Checkout man jetzt eigentlich versetzen will in den Varianten, damit man welche Signifikanz und Uplifts irgendwie generieren will. Und dann schaust du so und dann haben die zum Beispiel kein PayPal gehabt, ne? Mhm. Und du sagst so, jetzt schieb doch jetzt hier nicht irgendwie die Pixel und mach kein Statistikprojekt, eine Dissertation. Sondern guck da einfach mal mit Verstand drauf und dann stellst du fest, dir fehlt eine der wesentlichsten Zahlungsarten im deutschen Markt. Das könnte ein Hebel sein und der ist wahrscheinlich um ein Vielfaches größer als jetzt irgendwie das Müh an mehr Grün versus Orange im Button. Ja. Tja, Verstand, ne? Verstand und Mut auch zu sagen, komm, skip it, wir gehen mal auf die großen Hebel. Ne?
Und vor allem, ich hatte jetzt nochmal, wir hatten ja vorhin schon mal so dieses ergebnisoffene Denken angesprochen. Ne? Ich habe da auch nochmal Adam Grant, der hat mal ein cooles Beispiel gehabt. Und zwar, da hat er mal zwei Kontrollgruppen gehabt. Ne? Die eine hat so ein bisschen unternehmerisch gearbeitet und die andere hat eher so ein bisschen so wissenschaftsbasiert eben gearbeitet. Also Hypothese definieren, überprüfen, gucken, wird angenommen oder nicht. Und wenn nicht, dann eben anpassen. So, und die eine Gruppe, ne, die vor allem vorab ihre Strategie definiert hat, ihre Haltung und es dann versucht hat auszurollen, die haben in der ersten 12 Monaten mit ihrer Grundidee im Durchschnitt $300 Umsatz generiert und die wissenschaftlich getrieben gearbeitet haben, $12,000 im Durchschnitt an Umsatz gemacht. Ne? Einfach weil sie auf der einen Seite ergebnisoffen gearbeitet haben und sich dann Daten unterstützend sich herangetastet haben. Ich glaube, das ist halt so auch das Problem. Du kannst auf der einen Seite natürlich irgendwie eine Haltung einnehmen, die kannst du datenbasiert machen. Aber du musst halt schon auch weiterhin flexibel bleiben, wenn auf der Reise weitere Datenpunkte, Erkenntnisse, Insights ergibt, die vielleicht sogar eine vorherige Hypothese wieder widerlegen. Da musst du auch anpassungsfähig bleiben. Und das gehört halt für mich zu dem Thema halt auch dazu, dieses auch wieder revidieren können. Ne? Und sind wir mal ehrlich, in Unternehmen sind ja manche so froh, dass sie mal einen gemeinsamen Nenner geführt haben, dass du das gar nicht mehr aufbrechen willst. Weil keiner mehr Bock hat auf diesen ganzen Hack-Mack und die neuen Diskussionen und dann das wieder neu anrollen und so weiter und so fort.
Ja, weil in den Organisationen typischerweise Richtungswechsel als Wankelmütigkeit irgendwie, mit Wankelmütigkeit verwechselt wird. Und die Leute haben Angst, irgendwie als Flatterhase irgendwie dazustehen. Während eigentlich es ja Größe ist, auf solchen Erkenntnissen, neuen Insights basierend die Richtung anzupassen. Ne? Das ist ja eigentlich das, was man in der Theorie den ganzen Tag erzählt und möchte. Und in der Praxis tut man es aber nicht, weil das ist ja Teil des Dreijahresplans, das ist ja Teil des Jahresbudgets, das ist ja Teil irgendeiner Unterlage, wo der Vorstand gesagt hat, finde ich super. Und jetzt muss ich das Ding durchziehen, egal was ich irgendwie an der Seitenlinie für Signale bekomme. Hochgradig problematisch, ne?
Ja.
Aber so ist es, so ist es. Und damit kann man sich aber auch relativ leicht absetzen. Ne? Damit kann man relativ leicht auch andere abhängen, indem man sagt, wir machen es anders. Ne? Wir haben vernünftige Hypothesen, wir bleiben ergebnisoffen. Bei brachialen Innovationen, bei disruptiven Innovationen müssen wir uns nichts vormachen. Da werden wir jetzt nicht irgendwie über eine MAFO, wenn wir das Ding nicht irgendwie wasserdicht kriegen, sondern das ist dann halt eine Wette mit Restrisiko, das ist so. Aber dann lieber machen, verproben und schnell einstampfen, wenn es nichts war. Aber diese Offenheit zu haben, Daten zu nutzen, wo es opportun ist, aber zeitgleich das zu koppeln mit einer guten Intuition und dann mit der großen Klammer des Verstands obendrauf, das ist, glaube ich, das ist das Ding so. Und dafür musst du die Teams, das musst du erkennen und das ist nicht einfach, aber die Leute musst du identifizieren, die das können. Und dann musst du die Teams genau dahingehend, musst du gezielt zusammensetzen, dass diese Power auch entsteht und dann müssen die auch arbeiten dürfen. Ja.
Aber manchmal ist das Problem, das wird ja auch echt gerne für politische Spielchen benutzt. Ich habe mal einen anderen Manager kennengelernt, der meinte, egal welche Entscheidung trifft, er lässt immer Daten generieren und aufbereiten, weil er meint, wenn es mal dann einen Bach runtergeht, dann hat er immer etwas, worauf er deuten kann. Weil sonst muss er ja selber im Kopf gerade stehen.
Verständlich.
Ne? Also es ist so.
Ja, ist aber nachvollziehbar.
Das ist natürlich
ist nachvollziehbar. Dann, wenn dir in der Company irgendwie der Kopf abgesägt wird, wenn irgendwas vor die Wand fährt, völlig klar. Ich meine, stell dir mal vor, du müsstest jetzt irgendwie eine Investitionsentscheidung von ein paar Millionen treffen. Und dann kommt jemand rein und sagt, ja, so, ich im Bauch, fühlt sich gut an.
ja, gut.
Die natürliche Reaktion wäre, ja, warst ein bisschen dünn, ne? Hast du nicht irgendwie mal eine Tabelle?
Ja, ich würde mich immer fragen, auf was für eine Basis treffen wir hier gerade eine Entscheidung? Ist das etwas, wo ich wirklich datenbasiert entscheiden muss und kann? Oder ist das etwas, wo ich halt wirklich eine klare Haltung einnehmen kann? Und sind wir mal ehrlich, wenn man herausfindet, ist es eine Entscheidung, wo man eine klare Haltung einnehmen muss, siehe Smartphone ohne Tastatur, dann drücken sich doch die meisten. Sind wir doch mal ehrlich.
Ja.
Traut sich keiner.
Hohes Risiko.
Die meisten nicht. Hohes Risiko. Na, und dann, da kann man wieder auch sehen, dass dann in einer Firma, die kulturell auf Fehlervermeidung ist, sind vielleicht Daten sogar noch mehr Gift und mischen sozusagen einem schlechten kulturellen Cocktail noch mehr schlechte Zutaten ein, weil du dann noch weniger dich traust, mal gegen den Strom zu schwimmen, Haltung einzunehmen und so weiter. Und dann ist es sogar noch so ein verselbstständiger Effekt.
Ja, du hast aber natürlich das Problem, wir gucken halt immer auf die Gewinner und dann die 5 Gewinnerbeispiele von iPhone bis Tesla und zurück. Also man verliert halt all die aus den Augen, die jetzt dabei irgendwie zugrunde gegangen sind, ne? Weil die Realität in Firmen ist halt leider halt doch, wenn es nicht klappt, braucht man einen Schuldigen. So ist es.
Ja,
und
so ist
im Zweifel war es die oder der CEO und die oder der muss dann gehen. Also so ist einfach, das ist so und das wird sich gefühlt auch nicht verändern, weil das treuhänderische Jobs sind. Das ist ja in aller Regel nicht die eigene Company, nicht das eigene Geld. So, und wenn du treuhänderisch tätig bist, musst du dich rechtfertigen und wenn du einen Bock schießt, musst du erklären, warum das so war. Und du musst natürlich auch dokumentieren, was du getan hast, um das Risiko zu reduzieren und da kommen automatisch Daten und Analysen ins Spiel. Die wirst du immer haben müssen. Und ich glaube, die Realität muss man anerkennen. Alles andere wäre ein Stück weit naiv, solange du nicht selbstständig bist und deine eigene Company und dein eigenes Geld verbrennst. Aber das zu kombinieren mit dem ausreichenden Maß an Intuition, dieser Intuition, dem Bauch und dem Mut auch Raum zu geben, das ist, glaube ich, die Killer-Applikation. Und das kann man schon machen, ohne das andere sozusagen völlig zu negieren. Ich glaube, wenn einem das gelingt, dann ist man einen Schritt voraus. Ne?
Ja, aber da merkt man wieder, dass es da am Ende doch wieder eine Haltungsfrage sind. Ne? Also neben Microsoft und der Steve Ballmer, total kostentechnisch datengetrieben unterwegs und hat halt nicht das mobile Betriebssystem an den Start bekommen, ist halt nicht im Smartphone-Markt stark unterwegs, waren halt dann eben nicht im Suchmaschinen- oder Internetmarkt stark unterwegs oder konnten erst mit ganz viel Marktmacht ihren Internetbrowser durchsetzen, ne? Und dann kommt halt jemand Neues, wie zum Beispiel eben der Satya Nadella, und der bringt eine ganz andere Kultur rein, der kriegt eine ganz alte Haltung rein, und der hatte unglaublich viele Versuche gestartet, und da waren unglaublich viele Fehlschläge bei Microsoft, ne? Und trotzdem haben die datengestützt gearbeitet, ne?
Ja, aber das siehst du ja genau, das ist ja aber der Punkt, ne?
Der hätte sich auch rechtfertigen müssen, aber er hat sich trotzdem dann getraut, ne? Und dann merkt man halt, Haltung.
Du brauchst beides, das ist
immer noch die Grundvoraussetzung für Veränderung, genau. Ne? Und dann datengestützt bessere Entscheidungen treffen und das validieren lassen ist schon mal wichtig, aber nur geht halt nicht.
Ja, genau. Ne? Sonst genau, das ist aber genau der Punkt. Ne? Kombinier beides und meine es aber auch ernst. Ne? Das heißt, wenn du datengestützt plus Intuition und Verstand, wenn du das kombinierst und da geht was in die Hose, dann musst du natürlich auch dieses Restrisiko trotzdem irgendwie, das musst du verdauen können. Und kulturell darf dann dürfen keine Köpfe rollen, weil dann wird das keiner mehr machen. Ne? Einmal gehst du da mit der Machete durch, dann ist das Thema auch von der Agenda. Ne? Wenn du das kultivierst und auch Fehler erlaubst, aber vermeidbares Risiko oder vermeidbaren Schwachsinn trotzdem systematisch versuchst zu reduzieren, dann hast du aus meiner Sicht hast du den richtigen Schritt gemacht. Ne? Und das, damit wirst du die Nase vorne haben vor den meisten anderen Organisationen, die im Zweifel sich da gegenseitig die Datentabellen hin und her schieben und eben nichts entscheiden, was Innovation heißen könnte. Ne?
Guck mal, das ist doch eine total schöne Quintessenz, und das kann ich mit einem schönen Zitat abschließen, und zwar so der Vice President of Hardware Design von Google, der hat gesagt, es ist eben nicht eine Frage von Daten oder Intuition, sondern es ist eine Frage von Daten und Intuition in Kombination.
Amen.